Der Herr ist auferstanden. Er hat es versprochen. Er hat es einfach getan. Ich habe vergessen, wie ich sage, Christus Voskres. Auch an unsere. Danke, Christus Voskres. Ich bin nicht so ein Sprachtalent, wie ich jetzt angebe. Ich habe mir ein bisschen von Anastasia helfen lassen. Ich habe gefragt, wie heißt es auf Ukrainisch? Und wir wissen und wir merken alle, dass in diesen Zeiten eine gute Nachricht über eine Auferstehung und über ein Leben nach dem Tod eine sehr, sehr tolle Nachricht ist und eine Nachricht, was uns Hoffnung gibt, ganz besonders in diesen Zeiten, die wir gerade erleben. Der Herr ist auferstanden, sein Grab ist leer. Und nein, seine Jünger haben nicht das falsche Grab besucht. Es war das Grab von Josef aus Arimathea, der sein eigenes Grab zur Verfügung gestellt hat, dass Jesus da begraben wird. Der Schabbat, der war sehr nahe. Und sie haben sich beeilt. Es war bekannt, wem das Grab gehört. In Matthäus 27, ab Vers 57 kann man die Geschichte genauer anschauen. Und es waren die Profis, die das Grab bewacht haben. Es waren die Profis, die das Grab versiegelt haben. Und Profis haben die Kreuzigung ausgeführt. Um sicher zu sein, dass er wirklich tot ist, da haben die nochmal mit dem Speer seine Seite durchstochen. Das waren Profis. Diese römischen Soldaten überlassen nichts dem Zufall. Ein Fehler und das kommt denen teuer zu stehen. Die haben es ordentlich gemacht. Und doch am dritten Tage ist das Grab leer. Der Herr ist auferstanden, wie er es versprochen hat. Er hat es immer wieder gesagt, doch seine Jünger wollten es nicht hören. Matthäus 16, 21. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Er hat es immer wieder gesagt. Und wo Petrus das gehört hat, der hat sich sofort empört. Er hat ein paar Momente davor gesagt, du bist der Christus, du bist der Messias und jetzt sprichst du von deinem Tod. Wir haben doch so viel vor mit dir, wir haben so viele Pläne mit dir, wir wollen doch irgendwas in dieser Welt erreichen und du sprichst jetzt von deinem Tod und die haben die Auferstehung irgendwie verdrängt. Das war irgendein Skandal. Wir haben so viele Hoffnungen an dir gebunden und du sprichst von deinem Tod. Und das haben sie irgendwie verdrängt. Aber das war von Anfang an Jesu Absicht, zu sterben als das Lamm Gottes, zu sterben für die Sünde. In Römer Kapitel 6, Vers 23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jeder von uns hat verdient, mit dieser Strafe auferlegt zu sein, zu sterben. Aber diese Strafe hat Jesus auf sich genommen. Das, was wir verdient hätten, hat Jesus auf sich genommen. Er starb an unserer Stelle. Und Tod, was Schlimme an den Tod ist, ist nicht, dass es nur eine Trennung zwischen Seele und Körper, sondern der Tod bedeutet auch diese ewige Trennung von Mensch und Gott, wo die Menschen einfach für immer verloren sind. Aber Jesus übernimmt unsere Strafe, der Tod, macht es möglich, dass wir wieder uns mit Gott versöhnen. Und er schenkt uns auch das ewige Leben. Am Kreuz bringt Jesus die rebellische Welt mit dem heiligen, gerechten Gott zusammen. Er liebt uns so sehr, dass er seinen eigenen Sohn für unsere Sünden gibt, zu sterben, aber der ist gleichzeitig gerecht. Wie soll ein heiligen, gerechten Gott das Problem lösen? Durch das Kreuz. Die Gerechtigkeit sagt, ja, jemand muss bestraft werden, sie verdienen die Strafe, und die Liebe sagt nein. Und so kam Jesus als Stellvertreter auf dieser Erde für uns zu sterben. Aber was würde der Tod Jesu bedeuten ohne seine Auferstehung? Vergebung ohne das ewige Leben? Wozu Vergebung, wenn das Grab eine Sackgasse ist? Wenn das Grab das Ende ist, was nützt einem die Vergebung, wenn es keine Auferstehung gibt? Im 1. Korinther 15, 17 bis 20 steht, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Das hat denen nichts gebracht. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter alle Menschen. Apostel Paulus bringt alles auf einen Punkt. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann sind wir wirklich sehr arm dran. Wir sind richtig elend. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Nun ist Christus aus den Toten auferweckt. Und das spricht einer, der die Sache richtig nachgegangen ist und der selber diesen auferstandenen Christus erlebt hat. Jesus ist Paulus begegnet worden auf dem Weg nach Damaskus. Und nicht nur, dass er ihm begegnet hat, der hat ihn total verändert. Und das ist wieder so eine Sache, wo man sieht diese Auferstehungskraft Jesu. Menschen werden verändert. Eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus, das bleibt nicht ohne Folgen. Menschen werden verändert. Das ist ein von den besten und tollsten Beweisen, was es gibt, dass Menschen durch diese Begegnungen mit Jesus verändert werden. Der Herr ist auferstanden. Und ich weiß, dass heute da ein Haufen Menschen versammelt sind, was durch solche ähnliche Begegnungen mit dem Christus, mit dem Jesus verändert worden sind. Ich will euch gar nicht vorher gekannt haben wollen, bevor ihr Christus nicht begangen habt. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt irgendwas gemeinsam hätten, überhaupt auf einem Fleck zu kommen. Ich kenne eure Vergangenheit nicht und vielleicht ist es auch besser so. Aber jetzt, wir sind da, ein Haufen Leute, was durch Jesus verändert worden sind. Und das Tolle an der Auferstehung ist, dass Jesus immer wieder seinen Jüngern zeigt. Selbst für die Skeptiker, zum Beispiel Thomas, der hat extra Termine auf dem Plan gehabt. Der zeigt sich ein paar Mal, Thomas will es nicht glauben, Thomas, du bist der richtige Mann dafür, ich habe einen Termin für dich. Und der zeigt sich diesem Skeptiker. In Johannes Kapitel 20, 19 steht ab Vers 19, am Abend aber dieses Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Die hatten Angst, die hatten Furcht. Das, was sie am meisten befürchtet haben, das ist passiert, Jesus ist gekreuzigt worden. Und jetzt haben sie Furcht. Da ist kein Friede da. Die sind höchst beunruhigt. Und auf einmal erscheint Jesus mit ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und das ist auch ein Wort, was wir heute so verzweifelt brauchen, wenn alles wankt und alles uns beunruhigt. Wir brauchen diesen Friede Gottes. Dieser Friede, was Jesus uns geben kann. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Zuerst dieser Schreckmoment, er ist da. Und da haben sich etliche Gedanken gemacht. Und dann die Freude, wo sie es kapiert haben, es ist doch wahr. Ich frage mich, was haben die über 3 Jahre gemacht, diese Jungs? Jesus hatte immer wieder gesagt, deswegen bin ich da gekommen. Ich werde auferstehen. Ich werde auferstehen. Und wenn Gott es doch macht, so wie es versprochen hat, dann ist man aus der Fassung. Wenn Gott zum Beispiel verspricht, dass er nach 2000 Jahren sein Volk wieder im Lande bringt und es tatsächlich macht, da kriegt die Welt Panik. Die Welt wird unruhig, wenn Gott hält, was er verspricht. Ich weiß nicht, was Gott dir in deinem Leben versprochen hat. Und wenn es in Erfüllung geht, da werden doch deine Knie irgendwie weich, wenn Gott das hält, was er verspricht. Wir kriegen viel zu oft Gänsehaut und sind beunruhigt, wenn Gott das macht, was er verspricht. Fürchtet euch nicht, wenn ihr Kriege seht, wenn ihr Konflikte seht, denn diese Sachen müssen passieren und wir kriegen Angst. Und wenn der Sohn Gottes kommen wird, ich glaube, es wird genauso wie bei der Auferstehung, da werden uns auch unsere Knie erstmal weich, wenn er tatsächlich kommt. Aber der hat es versprochen. Wir müssen uns wirklich befasst machen, dass Gott, was er verspricht, dass er auch hält, dass auch seine Wiederkunft nahe ist. Und das ist nicht ein Grund, um Panik zu kriegen, das ist ein Grund, um uns zu bereiten und anders zu leben. Gott hält, was er verspricht. Lukas Kapitel 24, Vers 36, es ist die ergänzende Story von Johannes Evangelium. Das ist ja das Tolle an das Evangelium. Jeder berichtet aus einem bestimmten Blickwinkel. Ja? Und es ist so, als würde man vor einem Gericht Zeugen einladen. Und wenn alle Zeugen genau das Gleiche sagen, dann sagt der Richter, ihr habt euch abgesprochen. Aber wenn jeder einen anderen Blickwinkel gibt aus der Geschichte und Details, die sich ergänzen, dann sagt der Richter, ja, das ist wahr. Und jetzt schreibt der Lukas, während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Das ist wieder so eine Theorie, was Christenkritiker und Auferstehungskritiker immer wieder bringen. Das war ein Geist, das... Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel in euren Herzen? Ich habe es euch gesagt, ich werde auferstehen. Ja? Seht an meine Hände und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, zu schön, um wahr zu sein. Die waren so geflasht, so vor Freude ausgeflippt, die konnten es immer noch nicht begreifen. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr was zu essen hier? Wir haben vorhin Osterfrühstück gehabt. Genial. Vielen Dank an die, die so toll mitgewirkt haben. Und danke auch an die, die aufgeräumt haben danach. Genial. Stellt euch mal vor, Jesus erscheint und sagt, ich will auch was von euren Leckereien haben. Fasst mich an. Seht, da sie noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Vielleicht heute nicht jedermanns Wahl für den Frühstück, aber das hatten die damals. Und ich selber aus meinem rumänischen Hintergrund, ich kann euch bezeugen, ich kann sehr gut Rührei mit Speck essen zum Frühstück. Halt jüdische Kultur, Fisch zum Frühstück, das geht. Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Er hat es vor ihnen gegessen. Kein Geist, keine Halluzination. Und ich sage mal so, okay, es mag sein, dass einer eine Lebensmittelvergiftung hatte, der hat irgendwas Verdorbenes gegessen. Okay, vielleicht. Aber nicht 12, nicht 15, nicht 20. Und Apostel Paulus spricht, dass Jesus an über 500 Leute auf einmal erschienen ist. 1. Korinther 15, 6. 500 Leute können nicht eine Halluzination haben. Oder wenn schon, dann kann nicht jeder die gleiche Halluzination haben. Jesus ist auferstanden, er hat sich gezeigt. Apostelgeschichte 1, 3, das ist für mich, das tut so gut, das zu lesen, als gläubiger Christ. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tage erschien und über das Reich Gottes redete. Nicht nur, dass er sich an verschiedenen Leute gezeigt hat, an 500 auf einmal, der hat es andauernd gemacht, 40 Tage. Der auferstandene Christus hat sich 40 Tage lang gezeigt und er hat sie über das Reich Gottes gelehrt. Und noch eine interessante Sache, diese Gläubigen wurden später enteignet, verfolgt und getötet. Die gingen auf der Straße und haben die Auferstehung gepredigt. So steht es in Apostelgeschichte. Sie predigten die Auferstehung, weil die es erlebt haben. Die haben den auferstandenen Christus gesehen. Die sind aufgrund dieser Überzeugung getötet, gefoltert, enteignet. Die haben alles verloren, wirklich alles. Ja? Die Frage ist, lohnt sich für eine fiktive Geschichte, für etwas, ja, was man, sagen wir so, Verschwörungstheorie nennt, lohnt es sich zu sterben? Lohnt es sich? Aber für eine Tatsache, dass Christus auferstanden ist und dass man durch ihn das Leben, das ewige Leben hat, schon. Da lohnt sich zu sterben. Die Jünger, die hatten das im Kopf. Okay, ich mag hier alles verlieren, ich werde enteignet, gefoltert, vielleicht vor die Löwen geworfen, gekreuzigt und so weiter. Aber was ich weiß, ich habe das ewige Leben, weil ich den auferstandenen Christus gesehen habe und er hat uns gelehrt. Wir haben 40 Tage lang mit ihm Zeit verbracht. Und das ist wahr. Alles, was er versprochen hat, der hat durch seine Auferstehung gehalten. Jetzt, schön und gut, aber was bedeutet für dich die Auferstehung? Das muss sich jeder fragen. Was bedeutet für mich die Auferstehung? Johannes Kapitel 11, das ist ein sehr interessantes Kapitel. Ich würde es euch empfehlen, zu Hause zu lesen. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das war die stärkste Überzeugung, was die ersten Christen hatten. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Der Herr Jesus spricht die Martha an. Glaubst du das? Jetzt, ich habe gedacht, was bedeutet die Auferstehung für mich persönlich? Vielleicht könnt ihr einigermaßen übereinstimmen mit meiner Überzeugung oder was für mich bedeuten kann, das kann auch für euch bedeuten. Für mich ist der Tod ein zahnloser Tiger geworden. Ich habe keine Angst mehr zum Sterben. Es kann passieren. Ich bin viel unterwegs. LKWs brennen aus nach einem Unfall. Das sind so viele Tonnen in Bewegung. Nun, was passiert? Du hast nicht viele Chancen. Jung und alt können sterben. Was bedeutet die Auferstehung für mich? Was bedeutet, wenn Tragödien kommen, wie Kriege, Krankheiten, und Gott doch zulässt? Was, wenn doch Gott doch zulässt? Was dann? Ich weiß, der Herr Jesus ist auferstanden und er hat versprochen, alle, die an ihm glauben, die werden auf gleiche Weise auferstehen. Und sie werden diesen Herrlichkeitskörper bekommen, die nicht so sich an Naturgesetze unterwirft, weil dieser Körper für die Ewigkeit gemacht ist. Für diejenigen, die zu Jesus gehören, hat den Tod die Macht verloren, definitiv. Es ist keine bittere, endgültige Trennung, sondern die Gläubigen, wie man so schön sagt, die gehen nach Hause. Die gehen zum Vater. Jesus hat gesagt, ich gehe hin und ich bereite euch eine Stätte. Die gehen nach Hause. Für mich persönlich bedeutet auch, dass ich eines Tages meinen Vater sehen werde. Oder dass die zwei Schwestern, die nach mir gestorben sind, ich werde sie wieder sehen. Und auch ihr habt Leute verloren, die lieb, euch lieb sind. Durch Christus, durch diesen auferstandenen Christus, es gibt ein Wiedersehen. Und klar hat man oft Bedenken und Gedanken, ja, ich weiß nicht, ging die Person mit Christus oder nicht? Und da gibt es auch Spekulationen und Gedanken, ja. Ich weiß es nicht, aber was ich weiß, dass Gott gerecht und liebevoll ist. Und egal, was er macht, der ist gerecht und ich vertraue auf Gott. Es gibt auch diese Last-Minute-Buchungen. Wir haben gesehen, der Räuber am Kreuz, das war so eine Last-Minute-Buchung. Er hat doch den Flug geschafft. In seinem letzten Moment, ich weiß nicht, wie der Heilige Geist oder Gott in dem Moment eines Abschieds, wie er da am Wirken ist. Ich habe keine Ahnung. Klar wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass ganz viele noch buchen können. Ich weiß es nicht. Ich kann weder das eine noch das andere bestätigen. Ich bin ein Mensch, aber Gott weiß es. Was ganz wichtig ist, wir dürfen uns auf Last-Minute-Buchungen nicht verlassen. Manchmal sind, du hast manchmal keinen Einfluss. Ich habe in meiner Jugend oft gedacht, ich lasse mich noch ein bisschen austoben. Und es gab auch Leute, die gemeint haben, Glaube ist etwas für die Älteren. Ja? Und glaube ich, ist etwas für die älteren Leute, solange man jung und alles funktioniert und gute Chancen hat, gesund und munter zu bleiben, ach, lass für später. Aber die Erfahrung hat uns gezeigt, dass es auch junge Leute in der Gräber gibt, dass Kinder sterben. Man darf nicht mit Lastbuchungen, sichere Lastbuchungen rechnen. Deswegen heute, wenn jemand die Stimme Gottes hört, zu Gott zu kommen, um vergeben und auch umgewandelt zu werden, Christus annehmen, Christus, der ja selber das Leben ist, ich kann nur raten, macht es, tut es. Warum hat man so viel Angst vor Gott? Er ist doch gut, er meint das Beste für dich. Er will dir Gutes tun. Ich kann die Leute nicht verstehen, die so viel Angst vor Gott haben. Wenn du dich Gott anvertraust, was kann dir doch Besseres passieren? Es ist schwer, Abschied zu nehmen von Menschen. Wir haben eine Freundin, ja, die liegt im Sterben. Das muss man so sagen, wie es ist. Sie war die erste Freundin, richtig gute Freundin, die wir in Deutschland hatten. Die ist nur 62 Jahre alt geworden und jetzt liegt sie im Hospiz in Ulm. Wir besuchen sie so oft wir können und wir erinnern uns an schöne gemeinsame Zeiten. Sie ist gläubig, aber sie wird gehen. Das ist klar. Und es ist schwer, diesen Gedanken erstmal sitzen zu lassen, sie wird eines Tages nicht mehr da sein. Aber der Herr ist auferstanden. Ich hoffe und ich weiß, es wird ein Wiedersehen geben. Und vielleicht werden wir lachen über Zeiten, wo wir uns so ein Riesendrama daraus gemacht haben. Es gibt auch Menschen, die auch so fürchterliche Diagnosen bekommen haben und die wissen, es wird nicht mehr lange dauern. Und die haben sich entschieden, okay, es ist, wie es ist. Ich werde daheim bleiben, noch Zeit mit meiner Familie verbringen und ich weiß, wo ich hingehe. Und die haben diese Zuversicht. Und mir hat es ehrlich gesagt verblüfft, dass Gläubige so eine Zuversicht haben. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich gehe nach Hause. Der Herr ist auferstanden. Und so wie der auferstanden ist, wird einen Tag geben, wo er genau das Gleiche mit uns macht. Als Jesus zu seinen Freunden nach Bethanien ging, da gab es auch so einen Fall, wo ja, der beste Freund Lazarus gestorben ist. Martha und Maria, die waren voller Trauer. Die haben geweint. Und in diesen Momenten hat Jesus selber auch geweint. Er hat diese Familie weinen sehen. Er hat ihren Schmerz gesehen und er war da. Klar, er hat nochmal eingegriffen, kurzzeitig wieder ins Leben geholt, aber Lazarus ist irgendwann mal an Altersschwäche wahrscheinlich auch gestorben. Er wartet auf diese bessere Auferstehung, auf diesen verherrlichten Körper. Jesus, es steht in Kapitel 11 von Johannes, dass Jesus auch ergrimmte in seinem Geiste. Er stand vor diesem Grab und er war auch gleichzeitig wütend über das, was die Sünde und der Tod in einer gefallenen Welt für Leid anrichtet. Er ergrimmte in seinem Geiste. Er kann am besten trösten, wenn wir Lebewohl sagen müssen. Es gibt ein Wiedersehen für die Gläubigen. Die Witwe, die sieht wieder ihr Ehemann, die Eltern ihrer gläubigen Kinder und so weiter. In Philipper Kapitel 1, Vers 21 steht: Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Apostel Paulus hat diese Wahrheit so verinnerlicht, dass er gesagt hat, wenn ich sterbe, ich habe das ewige Leben endlich mal angefangen. Es fängt das ewige Leben für mich an. Und auch wenn ich hier lebe, ist Christus mein Leben. Er bestimmt mein Leben. Ich fühle mich wohl in Christus. Er ist mein Leben. Was noch so eine Sache mit der Auferstehung ist, dass es eine Auferstehungskraft gibt, die das Leben, unser Leben, nachhaltig und auch dramatisch verändert. Und dass wir auch einen anderen Mut und Energie haben, für Gott zu leben, für Gott zu entscheiden, mit Gott zu entscheiden und auch einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Jetzt möchte ich langsam zum Schluss kommen. Ich lese noch einen Bibelvers aus 1. Johannes Kapitel 5, Vers 12. Der bringt es richtig auf den Punkt. Wenn ihr vielleicht die vielen Worte vergessen werdet, das werdet ihr nicht vergessen. Oder ich bitte darum, das nicht zu vergessen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, er hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und ich will mit diesem positiven Satz zu Ende kommen. Ich bete für jeden, der heute da ist und für jeden unseren Bekannten und Verwandten, nehmt Jesus an oder macht irgendwie, dass er Jesus annimmt und dass ihr das Leben habt, das Leben, was in Ewigkeit Bestand hat. Vielen Dank. Ich wünsche euch frohe Ostern und weiterhin Gottes Segen. Amen.